Großbritannien Israel bei der Abwehr unterstützen, würden sie selbst angegriffen. Als mögliche Ziele wurden Militärstützpunkte und Schiffe im Persischen Golf oder im Roten Meer genannt. Israels Regierung hat dem Iran wiederum mit einer vernichtenden Reaktion gedroht, sollten die Raketenangriffe auf zivile Ziele weitergehen. Bisher werden mehr als 60 Tote auf beiden Seiten gemeldet. Außenminister Wadephul bleibt vorerst im Nahen Osten. Er hatte sich mit seinen saudischen Amtskollegen getroffen und will nun in der Region ausloten, wie sich eine weitere Eskalation verhindern lässt. Aus Riad, Christina Nagel.
Die Dramatik, betonte Wadephul, nehme von Stunde zu Stunde zu. Wichtig sei aber auch, trotz der aktuellen Eskalation, den Krieg im Gazastreifen nicht aus dem Blick zu verlieren. Gegen Abend wird Wadephul weiter nach Katar reisen. Er wird in Doha seinen Amtskollegen treffen. Auch hier wird die aktuelle Lage in Nahost Thema sein. Katar gilt zudem als wichtiger Vermittler im Gazakrieg.
In Berlin haben sich rund 2000 Menschen zu einer pro-palästinensischen Demo versammelt. Wie die Polizei mitteilt, fordern die Teilnehmer auf der Straße des 17. Juni unter anderem einen Stopp deutscher Rüstungslieferungen an Israel. Außerdem solle die Solidarität mit Palästina und der Friedensbewegung nicht kriminalisiert werden. Laut einem Polizeisprecher gab es bisher nur vereinzelt Festnahmen wegen verbotener Parolen oder auch gezeigter Symbole. Wenige Tage nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz soll in Österreich das Waffenrecht reformiert werden. Am Dienstag hatte ein 21-Jähriger an seiner ehemaligen Schule 9 Jugendliche, eine Lehrerin und danach sich selbst erschossen. Er hatte die Tatwaffen legal erworben. Kanzler Stocker kündigte im ORF die Konsequenzen an.
Das Waffengesetz verschärfen ist klar. Das kann im Alterslimit bestehen. Das kann in der Art der Waffe bestehen. Das kann in der Eignungsvoraussetzungsprüfung bestehen. Und wahrscheinlich wird alles zusammen angebracht sein, zu überlegen und hier Maßnahmen zu ergreifen.
Österreichs Kanzler Christian Stocker. Die Handballer der Füchse Berlin stehen im Finale der Champions League. Beim Final Four in Köln bezwangen die Berliner im Halbfinale den französischen Vizemeister Nantes mit 34-24. Im Endspiel morgen treffen sie entweder auf Titelverteidiger Barcelona oder den Bundesliga-Rivalen Magdeburg. Vor einer Woche wurden die Füchse schon deutscher Handballmeister. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend sonnig, zurzeit in Berlin 27 bis 28 Grad, in Grünow 26 und in Senftenberg 32 Grad. Nachts gering bewölkt bei 18 bis 12 Grad. Morgen nach sonnigem Beginn von Westen mehr Wolken und teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen, 27 bis 34 Grad. Die Zeit 17.03 Uhr.
Radio 3. Unser Leben.
Sommer. Endlich frei, endlich weg. Das scheint für viele noch möglich, wenn auch nicht ohne Anstrengungen.
Mit Kindern immer. Also man muss ein bisschen gucken, übers Jahr gesehen, wo man hinfliegt. Und dann ist ein Ferienhaus günstiger als 4 Wochen lang Hotel.
Also beim Malle-Urlaub nicht wirklich. Das ist Budget geplant und das wird ausgegeben.
Nee, also ich hatte einfach davor mir ein Budget festgelegt und habe mir auch so Umschläge gemacht, immer so mein Geld eingeteilt. Und ja, so funktioniert das bei mir eigentlich ganz gut.
Anfang des Jahres spare ich mal ein bisschen mehr, dass ich im Urlaub gut was beiseite habe, dass ich nicht drauf auf die Preise achten muss.
Ich habe Stockholm mit meinen Mädels geplant und wir haben viel gespart, weil wir die Flüge verglichen haben und auf so Sparseiten gegangen sind. Bei uns ist das sowieso ein Thema, weil wir alle noch Studentinnen sind.
Man fährt ja nicht oft in Urlaub, da kann man bei dem einmal, muss man nicht unbedingt sparen.
Viele wollen beim wohlverdienten Jahresurlaub keine Abstriche machen, setzen sich ein Budget, sparen dafür. Andere trauen sich gar nicht, an den Urlaub zu denken, sagen es vielleicht aber nicht ganz so laut. Mit wenig Geld auskommen müssen, können oder auch wollen. Darüber sprechen wir heute in Unser Leben. Mein Name ist Liane Gruß. Hallo. Wenig Geld zu haben, darüber zu reden, scheint oft ein Tabu zu sein. Es gibt natürlich auch die, die den finanziellen Minimalismus ganz bewusst leben. Zum Beispiel ein Pater des Dominikanerordens, den ich für diese Sendung gesprochen habe. Und andere verbreiten gern die Erkenntnis, man könne ja auch mit wenig Geld glücklich sein. Klar, aber aus welcher Perspektive? Das ist Kern des Gesprächs mit Klassismusforscherin Franzis Seeg. Auch Thema, wie kann man aus dem wenigen, was man hat, das Beste rausholen? Und wie gehen Menschen mit Geld um, die dabei zusehen können, wie ihr Geld an Kaufkraft verliert? All das heute hier in Unser Leben. Jemandem etwas kaufen wollen, aber kein Geld dafür haben, darüber singen The Drums in Money. Mit wenig Geld auskommen, in Armut leben, kann auch eine Lebensentscheidung sein. Wobei Armut nicht gleich Armut ist. Denn als arm würde sich der Berliner Studierendenpfarrer Max Capabianca nicht bezeichnen. 1994 ist er in den Dominikanerorden eingetreten. Und mit dem Eintritt hat Pater Capabianca sich zu den Regeln der Ordensgemeinschaft bekannt.
Tja, zu den evangelischen Räten. Armut, Ehelosigkeit, Gehorsam, das sind ja die drei großen Dinge. Und indem man Profess ablegt, also dieses Versprechen abgibt, verpflichtet man sich zu diesen drei Elementen.
Was bedeutet es denn finanziell, in einen Orden einzutreten? Was gebe ich ab?
Also ich habe keinen eigenen Besitz. Und damals habe ich das dann eben auch versprochen. Man verspricht also verschiedene Sachen, zum Beispiel, dass man die Einkünfte, die man zukünftig bekommt, dass man die nicht für sich behält, sondern den Orden abgibt, dass man alles gemeinsam verwendet, also wirklich als Gemeinschaft lebt.
Sie selbst sind ja Studierendenpfarrer, Sie veröffentlichen auch Bücher. Wie ist das mit Ihren Honoraren? Wer bekommt die? Bekommen Sie die? Spenden Sie die? Geben Sie die an den Orden weiter oder stellen Sie Ihre Arbeitskraft zur Verfügung?
Also als Studierendenpfarrer ist es so, da gibt es tatsächlich einen sogenannten Gestellungsvertrag zwischen Bistum und dem Orden. Ja, und ich bin sozusagen verkauft für diesen Job an die offizielle Kirche, die dann aber auch das Geld direkt an den Orden bezahlt. Das geht nicht an mich, das Geld. Und ist auch insofern besonders, als normalerweise gibt es ja Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, Rentenversicherung. Das gibt es für uns alles gar nicht. Das Erzbistum Berlin zahlt eine Summe und der Orden muss dann selber darum kümmern. Und naja gut, bei Arbeitslosenversicherung ist ja auch nachvollziehbar, wir können nicht arbeitslos werden, weil wir immer im Orden sind. Oder auch Rentenversicherung, in dem Sie nicht, wir müssen da selber Fürsorge haben. Das ist halt anders als bei einem normalen Angestellten oder Selbstständigen, der halt sich darum kümmern muss. Das ist das eine. Und bei den anderen Sachen, also wenn ich irgendwas mache, ein Buch oder einen Vortrag halte oder irgendwo auftrete und dafür ein Honorar bekomme, dann wird der Vertrag tatsächlich auch nicht, also ich mache den natürlich faktisch, aber das ist immer im Namen des Ordens. Also da steht auf dem Briefkopf Dominikaner Provinz Teutonia e.V. Und steuerlich ist auch alles da, also da muss ich mich nicht drum kümmern und das ist natürlich auch ein Vorteil.
Das Spannende ist ja, wie lebt ein Dominikanerpater in Berlin in Armut? Wie oder wo wohnen Sie und mit welchem Besitz?
Ja, ich habe ein paar Leuten erzählt, dass ich mich jetzt auch mit jemandem vom RBB über Armut unterhalten und manche haben auch schon geschmunzelt, ne? Also gerade von meinen Studis, die ja oft echt knapp leben, ne? Und die wissen, dass ich halt viel unterwegs bin, gerne reise, ich habe eine Bahncard 100 und dann meinen die auch, ja, dann bin ich mal gespannt, was du über Armut erzählst, ne? Die Idee ist, vor allen Dingen, dass wir halt gemeinsam leben. Das heißt also, das Besitz anhäufen, für sich selber behalten, das ist nicht der Sinn der Sache. Was wir natürlich schon haben, ist, dass wir für das, was wir brauchen, natürlich dann auch das bekommen, was wir brauchen. In meinem Fall, ich reise total viel und da ist eine Bahncard 100 billiger, als wenn ich jedes Mal einen Fahrschein kaufe. Tatsächlich ist bei uns Dominikanern es so, dass jede Gemeinschaft da auch selber dafür sorgen muss. Wir sind jetzt in meiner Gemeinschaft 4 Brüder. Und wir müssen alle verdienen, und denn wir müssen auch die Miete zahlen. Wir haben eine Wohnung im Prenzlauer Berg, wir haben aber alte Verträge, also von daher relativ günstig, aber wir müssen gucken, dass die Gehälter reinkommen, weil sonst können wir unsere Miete nicht zahlen. Wir unterstützen uns da auch gegenseitig.
Die kulinarischen Verlockungen im Prenzlauer Berg, die sind ja groß. Wovon bezahlen Sie die? Also kriegen Sie eine Art Taschengeld? Im Alltag fallen ja Kosten an.
Also das beste Essen ist immer noch das, was wir selber kochen. Ne? Das ist unsere Erfahrung. Es gibt tolle Restaurants, aber wir kochen sehr, sehr gut. Und wir gehen dann gemeinsam einkaufen, was wir dann eben auch gemeinsam abrechnen. An manchen Feiertagen oder wenn jemand irgendein Jubiläum hat, dann gehen wir auch gemeinsam essen. Und ja, Taschengeld, also es ist so, dass wir eine gewisse Summe haben im Monat, die wir nicht belegen müssen. Das sind 120 Euro bei uns Dominikanern. Das hängt damit zusammen, dass wir ein gemeinnütziger Verein sind und wir müssen nachweisen, wo wir die Gelder verwenden.
Wie sieht Ihr Wohnen aus? Ich stelle mir vor, jeder Besitz, der über Tisch, Stuhl, Bett hinausgeht, ist schon Luxus.
Also ich habe ein Zimmer, mein eigenes, und ich habe meine eigene Kleidung, die muss ich nicht teilen, weil meine, die sind alle etwas kräftiger als ich, die würden gar nicht in meine Sachen passen. Also ich habe eigentlich wirklich nur das Notwendigste und was jetzt, also wir haben in Berlin eine tolle Bibliothek, und weil ich hatte dann tatsächlich von meinem Taschengeld und teilweise von anderen Sachen Bücher mir selber gekauft. Aber es ist Blödsinn. Warum dreimal dasselbe Buch kaufen? Wir haben es gemeinsam. Wir haben eine tolle Bibliothek, die wir gemeinsam nutzen. Und da spart man auch viel Geld.
Das heißt also tatsächlich, wer sich für ein Leben in einer Ordensgemeinschaft entscheidet, der kommt mit wenig aus, muss mit wenig auskommen. Ist eine Lebenseinstellung.
Wenn es jedenfalls einem wichtig ist, immer selber bestimmen zu können, was man hat und was man nicht hat, der wird sich bei uns unwohl fühlen, weil tatsächlich, wenn ich zum Beispiel jetzt, mein Computer ist kaputt, das sind ja locker dann schon mal 1.000 Euro, die dann weggehen. Oder als ich mal ein Fahrrad brauchte, ne? Das bespreche ich vorher mit der Gemeinschaft. Also man kann sich es vorstellen wie in der Familie, da macht ja auch nicht jeder, was er will, sondern man bespricht das gemeinsam. Und es funktioniert gut, wenn darüber eine Kommunikation auch herrscht. Und bei uns ist die da.
Was viele nicht wissen ist, sollte man sich irgendwann entscheiden, diese Ordensgemeinschaft zu verlassen, ist das für das persönliche Leben finanziell gesehen verheerend? Können Sie erklären, wieso?
Wir sind ja nicht in der Rentenversicherung, weil wir ja eben Ordensleute sind und da anders Vorsorge tragen. Wenn man austritt, was ja immer wieder vorkommt, dann hat man ja quasi keine Rücklagen auch bei der Rentenversicherung gebildet. Und deswegen ist dann die Regel, dass dann der Orden nachzahlt. Also der Orden zahlt dann auf einen Schlag die Beiträge ein, die in den letzten Jahren angefallen wären. Das ist eine riesige Summe. Also auch für den Orden ist jeder Austritt ein teurer Spaß, weil das mehrere 10.000 Euro, die dann anfallen können, wenn nicht sogar mehr. Das Dumme ist nur, es wird nur der Mindestsatz bezahlt. Und da kommt eine Rente raus, die quasi kurz über dem Existenzminimum ist. Und das ist ein echtes Problem. Also ich weiß, dass manche, die dann auch ausgetreten sind in letzter Zeit, da auch gesagt haben, das ist doch eigentlich nicht gerecht. Ich habe doch auch für euch gearbeitet und so. Da haben wir noch keine Lösung gefunden, die irgendwie den beiden berechtigten Ansprüchen gerecht wird. Weil, was der Orden ja gemacht hat, der investiert ja auch in jeden einzelnen Menschen. Also eine Ausbildung dauert bei uns mindestens 7, wenn nicht noch mehr Jahre. Also bei mir waren es auch so viel. Über Jahre wird man quasi durchgefüttert und nicht nur das, sondern auch die Ausbildung wird bezahlt und dann tritt man aus. Und da kann man ja auch sagen, ja, und dann stehen wir da mit nichts da. Das geht halt auch nicht. Also da ist noch keine sehr gute Lösung gefunden, aber im Prinzip läuft es so, man wird nachversichert und dann muss man gucken, wie man damit zurechtkommt.
Kann man denn Ihr Leben in Armut mit dem Leben in Armut vergleichen von Menschen,
die wirklich bei kein
denen,
Geld haben?
Ja, bei denen wirklich das Nötigste fehlt, weil letztendlich sie können sich ja auf so ein Grundnetz immer verlassen.
Ja, kann man nicht. Und das ist auch das, was manche Menschen von außen kritisieren, aber manchmal auch Leute von innen. Also wir haben auch immer wieder Ordensmänner, die sagen, hey, ich will wirklich radikal leben. Ich will wirklich arm leben. Ich will nicht die Zusatzversicherung für den Zahnersatz haben. Ich will nicht mit dem Flugzeug in Urlaub fahren, weil ich wirklich arm leben möchte. Ne? Und nach von außen betrachtet kommt die Kritik manchmal auch. Ich persönlich finde es entscheidend, dass man als Gemeinschaft sich darüber verständigt, dass es irgendwie glaubwürdig auch nach außen ist und tatsächlich, dass der Besitz und das Geld nicht die wichtigste Frage wird. Also weil das darf uns nicht behindern. Uns muss unsere Berufung ist das Ziel, für die Leute da zu sein, zu predigen oder was auch immer das ist und nicht zu gucken, wie kriegen wir unsere Immobilien zusammen. So. Von außen betrachtet gibt es auch manche, die sagen, ach nee, ihr seid ja verbürgerlicht und ihr lebt da im Luxus und das bräuchte es nicht. Also das muss ich zugeben.
Pater Max Capabianca über sein Leben in einer Ordensgemeinschaft mitten in Berlin. Und das sind Pulp mit Spike Island. Something stopped me, dead in my tracks. I was headed for disaster and then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged, shrugged and moved on. It's a guess. I was selling the rights. I took a breather and decided not to ruin my life. I was conforming to a cosmic design. I was playing to time until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. It's a calling. I exist to do this. Shouting and pouring. And no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So simple. Dass auch oft kleine Dinge glücklich machen können, werden Ihnen die Fans der britischen Band Pulp bestätigen können. Die haben nach 24 Jahren ein neues Album veröffentlicht. Und das war eine der Singles, Spike Island. Ähnlich kann es einem gehen, wenn man in Berlin unterwegs ist. Unverhofftes Glück kann vor jedem Hauseingang warten. Hier ein Lampenschirm, da ein Stuhl oder eine aussortierte Kommode. Nicht nur für Menschen mit wenig Geld sind Berlins Straßen eine Fundgrube. Alte Möbel lassen sich oft mit wenig Aufwand für die eigene Wohnung fit machen. Für einen Upcycler aus Charlottenburg ist das zum Geschäft geworden. Carmen Gräf hat ihn in seinem Laden in der Suarezstraße besucht.
Thomas Klotz ist in seinem Element, wenn er bohrt, hämmert, schleift und lackiert. Gerade arbeitet er eine dunkelblaue Vitrine auf.
Das ist ein Stilmöbel, also auch keine Antiquität. Und dann ja, gucke ich, welche Farbe würde dazu passen. Ich habe mich hier für so ein Mitternachtsblau entschieden. Und auf die Rückwand kommt noch so eine sehr schöne Vintage, antik angehauchte Tapete, auch in diesem Blauton mit Weiß und so einer Baumlandschaft.
Aus einem unscheinbaren Möbel, das aus einer Wohnungsauflösung stammt und wahrscheinlich auf dem Sperrmüll gelandet wäre, zaubert Thomas Klotz ein Schmuckstück. Es darf nun im Laden Platz nehmen, neben einem pfirsichfarbenen Plattenschrank, einer petrolfarbenen Kommode, einem Stuhl mit einem üppigen Blumenpolster und vielen anderen Möbelstücken, die hier eine zweite Chance bekommen. Die Preise dafür sind fair, wenn auch keine Schnäppchen. Dafür stimme aber die Qualität, betont der Ladeninhaber.
Also ich würde wahrscheinlich kein Möbel aus einem schwedischen Möbelhaus mitnehmen, was dann auch schon ramponiert ist, weil der Nachteil an diesen neueren Möbeln ist oft, dass man sehr wenig damit arbeiten kann. Das sind Konstruktionsplatten, das ist kein Vollholz oder so. Aber ansonsten bin ich selber manchmal erstaunt. Es muss jetzt nicht die teure Antiquität sein, die ich finde. Es kann auch mal eine Europalette sein oder es kann auch wirklich mal ein ganz schäbiger Hocker sein, der aber trotzdem okay ist, also den ich dann guten Gewissens auch streichen kann, weil es keine besondere Antiquität ist oder so. Also ich bin da gar nicht so penibel in der Auswahl.
Allerdings erkennt er das Potenzial der Möbelstücke sofort, an denen andere achtlos vorbeigehen würden.
Ich habe gar nicht so einen großen Anspruch an die Möbel. Im Gegenteil, umso hässlicher es ist, umso schöner kann es werden. Aber natürlich schaue ich schon, lohnt es sich hier? Hat es schon drauf geregnet oder ist irgendwie Schimmel dran oder ist es wirklich so desolat, dass sich die Arbeit nicht lohnt? Aber ich habe sehr viel Fantasie. Also ich achte hauptsächlich darauf, ist es total desolat und wenn es das nicht ist, kann ich eigentlich aus allem was machen.
Upcyclen statt neu kaufen. Das sei unterm Strich nicht nur günstiger, sondern auch nachhaltiger. Dazu will Thomas Klotz auch andere animieren.
Wieder was vom Entrümpler gerettet, und zwar diesen Schrank hier, und den werde ich jetzt umgestalten.
Auf verschiedenen Social-Media-Kanälen zeigt er, wie das geht. Die ausgemusterten Möbel muss er in der Regel nicht suchen. Sie finden ihn.
Ich habe ja doch eine große Reichweite bei den sozialen Medien. Das heißt, die Leute, die mir da zuschauen, die schicken mir manchmal Möbel oder sagen, du kannst dir was abholen, ich muss was entrümpeln, meine Oma ist verstorben. Und die sind dann immer froh, wenn sie es nicht wegwerfen müssen. Ich habe manchmal Möbel vor meinem Laden stehen. Ich finde aber auch in Berlin ganz oft am Straßenrand einfach Möbel und Einrichtungsgegenstände, die zu entsorgen sind, wo dann draufsteht, zu verschenken. Und wenn ich ganz konkret was suche, habe ich natürlich meine Flohmärkte oder auch Kleinanzeigen.
Nichts wegwerfen, was noch eine zweite Chance verdient. Damit ist der 45-Jährige in Siegen aufgewachsen.
Wir hatten nie besonders viel Geld, uns hat es aber auch an nichts gefehlt, weil mein Vater und meine Mutter sehr erfinderisch waren. Ich habe 3 Geschwister und da muss man auch manchmal improvisieren. Und ich kenne das so, dass wir Secondhand-Klamotten hatten, dass wir Möbel beim Sperrmüll mitgenommen haben, schick gemacht haben. Mein Vater ist Handwerker und ich bin da sehr kreativ groß geworden.
Thomas Klotz hat als Schauspieler, Sänger und Tänzer gearbeitet, aber schon immer gern gewerkelt und gebastelt. Er guckte sich dabei einiges bei seinem Vater ab und brachte sich vieles selbst bei. Seit 6 Jahren betreibt er die Ladenwerkstatt in der Suarezstraße. Reparieren, umnutzen, upcyclen. Damit liegt Thomas Klotz voll im Trend.
Früher hat sich für Upcycling, DIY mit Kreidefarbe Möbelstreichen eher die ältere Generation interessiert, die irgendwie ihre Freizeit gestalten wollen. Und inzwischen habe ich ein immer jünger werdendes Publikum, also wirklich junge Menschen, die reinkommen, wo ich schon sehe, die kleiden sich secondhand und die haben mich dann gefunden online und wollen sich das anschauen oder wollen ein Praktikum bei mir machen. Das hat sich deutlich verändert und das finde ich auch eine sehr schöne Bewegung, dass einfach auch die jungen Menschen merken, es ist ja nicht nur nachhaltig, was ich mache, sondern auch wirklich individuell. Also alle sprechen von Individualität und sei du selbst und kauf nicht so viel von der Stange. Und das kann man eben mit diesen Möbeln erreichen. Ne? Diese Möbel, wenn man die dann umgestaltet hat, das sind immer Unikate und Einzelstücke.
Alte Möbel wieder startklar machen. Das Geschäft von Upcycler Thomas Klotz. Besucht hat ihn Autorin Carmen Gräf. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch, girl, but it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far.
And you're
irgendwann vor über 20 Jahren zu diesem Song getanzt haben und es heute wieder tun. Das ist zumindest eine Erinnerung, die einen erfüllen kann. The Stills mit Still in Love Song hier bei Unser Leben auf Radio 3. Doch natürlich reicht es den meisten nicht aus, in schönen Erinnerungen zu schwelgen. Viele Menschen definieren sich über ihren Besitz, ihre Klamotten, ihre Reisen, ihren Job. Sozialer Status und Lifestyle gefällt, auf Fotos, in Social Media, aber auch im echten Leben. Der Gegenentwurf dazu ist bewusster Verzicht. Viele haben bestimmt schon mal gehört, dass man ja auch mit wenig Geld glücklich sein kann. Ist das wirklich so? Oder ist das eine sehr klassistische Annahme von Menschen, die aus einer sehr sicheren Position heraus sprechen? Klassismus, die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sozialen Herkunft oder ihres Status. Franzis Seeg hat eine Professur für soziale Arbeit an der TH Nürnberg und forscht und veröffentlicht Texte zu Klassismus. Das ist Franzis Seegs Einschätzung dazu.
Also die Frage, es kommt immer darauf an, wer stellt diese Frage und warum. Es kann schon eine klassistische Frage sein, also gerade wenn dann Spartipps empfohlen werden und gesagt wird, ja, da könnten armutsbetroffene Menschen noch sparen. Aber wenn wir nochmal den Begriff Armut uns anschauen, also Armut bedeutet ja, wenn wir von relativer Armut sprechen, dass man weniger wie 60% des durchschnittlichen Einkommens zur Verfügung hat und Menschen beispielsweise, die Bürgergeld beziehen, da ist es dann schon schwierig, sich eine Wohnung zu leisten oder in Urlaub zu fahren, am gesellschaftlichen Leben sich zu beteiligen. Das ist mit wenig Geld schwierig oder auch langfristig gesund zu bleiben. Wenn wir uns die Lebenserwartung anschauen, sterben armutsbetroffene Menschen im Durchschnitt 8 bis 10 Jahre früher wie reiche Menschen. Also das hat dann ja schon eine große Auswirkung auch auf die Lebensqualität oder kann eben auch zu einer großen Einschränkung führen.
Mit wenig Geld glücklich sein, wer kann das? Kann man das so bewusst entscheiden?
Mit wenig Geld glücklich sein, ist auch so den Stil, den Sie angesprochen haben, diesen minimalistischen Stil oder die Verzichtsdebatte. Das ist eigentlich etwas, was besonders von klassenprivilegierten Milieus auch gefeiert wird, auch ein Statussymbol ist, also minimalistische Einrichtungen in Wohnungen. Verzichtsdebatten, das sind oft Debatten, ja, die von Menschen geführt werden, die eher aus einer privilegierteren Klasse kommen, also die vielleicht auch Erbschaften im Hintergrund haben oder sich auch leisten können, dann eine Zeit lang weniger zu verdienen oder eben aus anderen Quellen auch ökonomisches Kapital zur Verfügung haben.
Oder vielleicht auch die Möglichkeit haben, in ein besser verdienendes Leben zurückzukehren. Klassismus ist ja die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sozialen Herkunft oder ihres Status. Und in den vergangenen Jahren wurde immer mehr über Klassismus gesprochen. Warum sollte man für Klassismus noch mehr Bewusstsein schaffen?
Klassismus, was ich für Berlin ganz schön finde, ist hier auch in Berlin im Landesantidiskriminierungsgesetz verankert. Also da wurde sozialer Status mit aufgenommen. Also ich war da beteiligt an einem einjährigen Prozess rund um das Landesantidiskriminierungsgesetz. Wir haben mit Sozialarbeiterinnen, Beraterinnen, Betroffenen ein Jahr diskutiert und eben gemerkt, dass wirklich sehr viele Menschen in Berlin vor allem, aber auch in anderen Bundesländern von Armut betroffen sind, von Klassismus betroffen sind. Klassismus zeigt sich zum Beispiel auf dem Wohnungsmarkt. Also es gibt öfter Wohnungsanzeigen, wo dann ganz direkt drin steht, wir vermieten nicht an SozialhilfebezieherInnen. Das haben sicherlich auch einige schon mal gesehen. Auch im Bildungssystem, da wissen wir, dass die Möglichkeit zum Beispiel Abitur zu machen oder zu studieren ganz maßgeblich von der sozialen Herkunft abhängt, also von den Bildungsabschlüssen, von den Einkommensverhältnissen der Eltern. Und auch in der Politik gibt es wenige Arbeiterinnen oder Menschen aus der Arbeiterinnenklasse, die da in Positionen kommen und sich beteiligen können. Und das hat natürlich negative Auswirkungen für die Demokratie, wenn ganz viele Menschen gar nicht beteiligt sind und um ihr Überleben auch kämpfen müssen.
Schauen wir auf die aktuelle Politik, auf die Gesellschaft. Welche Haltungen, Strömungen empfinden Sie denn als besonders klassistisch?
Gerade beobachten wir ja nochmal eine massive Diskriminierung, Abwertung von Bürgergeldbeziehenden. Also es gibt eine klassistische Bürgergelddebatte, wo Bürgergeldbeziehende pauschal zum Beispiel als faul dargestellt werden oder als arbeitsunwillig. Ihnen wird unterstellt, dass sie eigentlich nicht arbeiten möchten, sich nicht genug anstrengen. Diese Debatte wird gerade sehr breit geführt und ist sowieso auch gesamtgesellschaftlich sehr verbreitet, also nicht nur bei PolitikerInnen, sondern natürlich überall in der Gesellschaft gibt es Vorurteile gegenüber erwerbslosen Menschen.
Wenn wir auf die Abwertung von Erwerbslosen schauen, liegt das auch daran, dass sich bestimmte Menschen einfach nur über ihre Rolle in der Gesellschaft definieren können?
Ja, also es gibt schon eine große Abgrenzung voneinander. Also Klassismus ist auch ein System, womit wir aufwachsen, wo wir sozialisiert werden und wo dann auch nochmal nach unten vielleicht sich abgegrenzt wird und Menschen vielleicht auch aus der Arbeiterinnenklasse dann auch diskriminierende Einstellungen vertreten gegenüber Menschen, die Bürgergeld beziehen, um ihren eigenen Status zu verbessern. Also das sehen wir leider, dass klassistische Vorurteile wirklich überall verbreitet sind. Man muss aber auch sagen, dass es auch noch viel mit unaufgearbeiteten Machtverhältnissen zu tun hat. Also beispielsweise im Nationalsozialismus gab es ja den schwarzen Winkel, unter dem sogenannte asoziale Menschen verfolgt und ermordet wurden. Und das traf auch Menschen, die als Arbeitsschutz als Arbeitsbummler galten, auch Menschen, die in der Jugendhilfe aufgewachsen sind, BettlerInnen. Und das ist ja eine Opfergruppe, die wenig anerkannt wurde. Und viele Menschen auch heutzutage wissen gar nicht mehr, dass es den schwarzen Winkel gab oder dass asozial auch ein Begriff ist aus dem Nationalsozialismus, dass darunter wirklich viele Menschen verfolgt und ermordet wurden. Das ist eine Geschichte, die recht unbekannt ist und bis heute auch noch fortwirkt, wo man auch Parallelen sieht.
Kann man Klassismus abschaffen? Also zum Beispiel durch eine sozial gerechtere Gesellschaft, also darauf spielen Sie ja auch im Titel Ihres Buches, Klassismus überwinden, Wege in eine sozial gerechte Gesellschaft an.
Ja, also es gibt schon unterschiedliche Wege, komplett abschaffen. Es ist natürlich schwierig, ähnlich wie bei Rassismus oder Sexismus sind die Machtverhältnisse sehr tief verankert und es ist jetzt nicht möglich, die ganz schnell abzuschaffen. Aber Berlin hat da schon einen guten Weg eingeschlagen mit der Aufnahme von sozialem Status in das Landesantidiskriminierungsgesetz, weil dadurch auch flächendeckend Schulungen stattfinden für Mitarbeiterinnen in Verwaltungseinrichtungen. Und es einfach nochmal andere Möglichkeiten eröffnet. Und es wäre auch wichtig, auf bundesweiter Ebene im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, dass da Klassismus oder soziale Herkunft, sozialer Status mehr verankert wird. Aber es geht natürlich auch um so ganz konkrete Sachen, also beispielsweise bezahlbaren Wohnraum. Also was macht man politisch, um Wohnraum bezahlbar zu machen? Oder auch ein guter Sozialstaat schützt vor Klassismus. Wir wissen auch, die Sozialverbände, zum Beispiel der Paritätische, die ja auch Menschen vertreten, die von Armut betroffen sind, die sagen, dass das Bürgergeld eigentlich mindestens 800 Euro betragen müsste. Und gerade ist es ja bei 564. Also eine deutliche Anhebung bräuchten wir auch von sozialer Absicherung und gute Löhne helfen natürlich auch gegen Armut. Also es sind ja auch immer mehr Menschen von Armut betroffen, die Vollzeit arbeiten. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Im Bürgergeld haben wir zum Beispiel sogenannte AufstockerInnen, also Menschen, die Lohnarbeiten im Niedriglohnsektor und trotzdem nicht von ihrer Arbeit leben können.
Klassismusforscherin Franzis Seeg im Gespräch. Und etwas, das Franzis Seeg eben beschrieben hat, besingt auch Songwriter Jesse Wells. Die eigene Schuld an der Armut. Wenn man sich nur etwas mehr anstrengen würde, ja dann. Hören Sie selbst The Poor.
You'd have a lot more. So the blame and the shame's on you for being so damn poor. It ain't the price gouging and it ain't the inflation. It ain't everyone above you trying to make a buck from you in school and the whole congregation. I had to have reduced lunch, I had the benefit cards. Never occurred to me to blame my family for life being so damn hard. I should have paid attention back when I was in school. Then I could figure up the tax. I would know a lot of facts. I missed the class where they taught the rules. I was memorizing capitals. I was in the spelling bee. I must have missed the part where they taught the art of private equity. I was selling chocolate bars. I had a disorder. I was cutting up a frog. Got lost in the fog. Learning how to play recorder. If you only worked a little harder. If you worked a little harder, if you worked a little harder, if you worked a little harder, then you'd have a lot more. So the blame and the shame's on you for being so damn poor. It ain't the banks, and it ain't the taxes, it ain't the
the payday loans and high rent homes and predatory fees and practices, wave your dumb flag, whatever it means. But you should ask yourself, when it comes to health of the poor, really all that free if you're worth a little harder. If you're worth a little harder. Blame and the shame's on you for being so damn poor, yeah.
Wie mag es da Menschen gehen, deren Not sowieso groß ist, deren Geld immer weiter an Wert verliert? Simbabwe im Südosten Afrikas hat seit Jahren enorm hohe Inflationsraten. Dabei hatte die Regierung vor einem Jahr die neue Währung Simbabwe Gold, kurz SIG, eingeführt, um die galoppierende Inflation zu bremsen. Aber auch der SIG schwächelt gewaltig. Wie die Menschen dort damit umgehen, darüber berichtet unser Korrespondent in Südafrika, Stefan Überbach.
Ich verkaufe gerade Zeitungen, aber es kommt keiner, um mit SIG zu bezahlen. Die Regierungsleute sagen, die Menschen hätten Vertrauen in den SIG, aber da gibt es doch noch einige Fragezeichen. So wie dem Zeitungsverkäufer Lamek Naro aus der Hauptstadt Harare geht es gerade vielen Menschen in Simbabwe. Vor etwas mehr als einem Jahr hatte die Regierung praktisch über Nacht eine Währungsreform verkündet, um die chronische Inflation zu bekämpfen und das Vertrauen in das nationale Zahlungsmittel wiederherzustellen. Hinter dem SIG steht die Zentralbank, die den Wert der neuen Währung mit ihren Rohstoffreserven garantieren soll, darunter 2,5 Tonnen Gold sowie andere Edelmetalle und Diamanten. Zwar liegt die Inflationsrate mit aktuell 92% deutlich unter den Extremwerten der vergangenen Jahre von 600% und mehr, auf der Straße aber hat sich der SIG bis heute nicht durchgesetzt. Auch deshalb, weil er als Bargeld kaum zu haben ist. Gemüsehändler Kudakwashe Musia. Den SIG einzuführen ist ja keine schlechte Idee, aber wenn ich mein Gemüse verkaufe, kriege ich ihn nicht. Ich mache die meisten Geschäfte in US-Dollar. Auch nach der 6. Währungsreform seit 2008 blüht in Simbabwe der Schwarzmarkt. Bezahlt wird entweder mit US-Dollar oder südafrikanischem Rand. Oft müssen diese Devisen zu deutlich schlechteren Umtauschkursen gekauft werden, als die Regierung offiziell festgelegt hat. Banken wechseln Bargeld nämlich nur dann, wenn es dafür einen Herkunftsnachweis gibt. Den aber kann kaum jemand vorlegen, weil die meisten Menschen ihre Geschäfte seit Jahren am Staat vorbei abwickeln. Und wer kein Geld hat, tauscht Waren gegen Waren. Oliver Chibwuri aus der Hauptstadt Harare glaubt nicht, dass die Zentralbank mehr SIG in Umlauf bringen sollte. Schließlich werde das neue Geld nur für sehr wenige Zahlungen benutzt. Für Stromrechnungen zum Beispiel oder den Mobilfunkvertrag. Für Einkäufe dagegen eher nicht. We can just say we are surviving by US. Man könnte sagen, wir überleben mit US-Dollar. Der SIG ist nur Wechselgeld. Die Folgen der nach wie vor rasanten Geldentwertung sind enorm. Lebensmittel, Benzin, Medikamente, alles wird ständig und spürbar teurer. Das kriegen vor allem die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu spüren, deren Gehälter in der Regel in SIG ausgezahlt werden. Die Wirtschaft des Landes steckt seit Jahren in einer tiefen Krise. Die Arbeitslosigkeit ist enorm. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung lebt in extremer Armut. Und trotzdem, Finanzminister Mthuli Nkube sieht sein Land auf gutem Weg. Die monatliche Preissteigerung ist deutlich gesunken, das sollte man anerkennen. Wir werden weiter daran arbeiten, die Inflation im Griff zu behalten. Die Wirtschaft will Stabilität und Sicherheit für ihre Investitionen. Und einige Unternehmen haben ihre Produktion schon ausgebaut, weil es verlässliche Rahmenbedingungen gibt. Die Zentralbank des Landes erwartet, dass die Inflationsrate bis Ende des Jahres unter 30% sinken und im nächsten Jahr noch weiter zurückgehen wird. Daran aber haben viele Menschen in Simbabwe so ihre Zweifel. Von Aufschwung kann gar keine Rede sein, sagt etwa Lloyd Damba, der Sprecher der Oppositionspartei DMC. Die letzte Währungsreform jedenfalls, so sieht er das, hat nichts gebracht.
Zimbabwe's giant retail shops face an apocalypse.
Simbabwes Einzelhändlern droht die Apokalypse. Der SIG wird nirgendwo im Ausland akzeptiert. Sie müssen den Einkauf ihrer Produkte deshalb in Dollar bezahlen und machen dabei große Verluste. Das hat schon zu vielen Pleiten geführt. Arbeitsplätze sind verloren gegangen. Solange die Regierungspartei ZANU-PF an der Macht ist, wird sich daran auch nichts ändern. Die Menschen in Simbabwe sollten sich also auf das Schlimmste vorbereiten.
Die Menschen in Simbabwe können sich nicht auf ihre eigene Währung verlassen. Ein Beitrag von unserem Korrespondenten für das südliche Afrika, Stefan Überbach.
To our thoughts, with illusions of someday, cast in a golden light, no dress rehearsal, this is our life.
The Tragically Hip mit Ahead by a Century, hierbei unser Leben auf Radio 3. Es geht heute um Geld, wie man mit wenig auskommen und glücklich sein kann. Die deutsche Wirtschaft, sie wächst wohl erst wieder im nächsten Jahr. Das sagen sowohl die Wirtschaftsweisen der Bundesregierung als auch Wirtschaftsforschungsinstitute. Das bedeutet auf vielen Seiten Unsicherheit. Ein Gefühl, das viele schon lange begleitet, auch beim Blick ins Portemonnaie. Was manche Leute am Ende des Monats rettet, ein gelernter Umgang mit Geld, das meiste rausholen aus den eigenen finanziellen Möglichkeiten. Die gute Nachricht, man kann sich coachen lassen und nicht jedes Coaching kostet. Kirsten Dietrich hat nach Tipps für den besseren Umgang mit Geld gefragt.
Geld sparen und gut wirtschaften. Dafür muss man erstmal wissen, was man eigentlich hat. Also, was kommt rein, was sind die festen Ausgaben für Miete, Strom, Versicherungen und was bleibt dann übrig für das, was für jeden und jede individuell das Leben schön macht. Klingt banal und ist doch nicht selbstverständlich, sagt Josefa Fernandes, Leiterin der Schuldner- und Insolvenzberatung der Berliner Caritas.
Der erste Lernort ist natürlich die Familie, ja, dass man die Kinder mit beteiligt. Was kostet denn hier das Wohnen? Was zahlen wir an Miete? Was zahlen wir an Strom? Ja, dass man dann so ein Gefühl langsam bekommt, was die Welt kostet.
In einer solchen Bestandsaufnahme sollte das Wunschdenken möglichst keine Rolle spielen. Wenn das geliebte Haustier wichtig ist, dann müssen die Kosten für tierärztliche Behandlungen eingepreist werden. Das Gleiche gilt für Gewohnheiten.
Ich habe das noch nie erlebt in der ganzen Zeit, wo ich berate, dass irgendjemand hier aufgehört hat zu rauchen, weil eigentlich das Geld nicht da ist. Also, ne, dass man dann einfach guckt, okay, wenn jemand raucht, wie kann man denn günstiger rauchen?
Also Kleider kaufe ich günstig, versuche ich billig zu bekommen. Kosmetik auch, Cremes und diese Sachen. Eben nur Sonderangebote, was es so gibt. Ja, an was spare ich noch? Urlaub auch tatsächlich. Also nicht mehr so viele Übernachtungen.
Too good to go. Das ist so ein Anbieter gegen Lebensmittelverschwendung. Das heißt, man kann Lebensmittel kaufen, die zwar noch gut sind, aber eben nicht mehr verkauft werden können. Und dann bekommt man die zu einem reduzierten Preis.
Ich nehme so gut wie gar nicht mehr am öffentlichen Leben teil. Sagen wir mal Theater und solche Sachen. Also kultureller Bereich, da spare ich ein. Wo ich auf gar keinen Fall einspare, sind Bücher. Da habe ich zum Glück immer ein bisschen Geld für übrig.
Wobei, genau da empfiehlt Josefa Fernandes von der Schuldnerberatung der Caritas die öffentlichen Angebote.
Da kommt jeden Monat eine Zeitschrift. Gibt es dann die Möglichkeit, die in der Bibliothek sich anzuschauen? Oder man liest gerne, dass man dann auch das ganze Angebot der Bücherei in Anspruch nimmt. Das gibt es ja die Online, ja, da kann man sich das auf dem Handy runterladen.
Öffentliche Angebote nutzen, zum Beispiel für ermäßigte Theaterkarten. Dinge gebraucht kaufen, alte Geräte mit hohem Energiebedarf austauschen. Diese Sparmöglichkeiten zielen auf die Dinge, die man konsumiert. Daneben gibt es einen Bereich, den man erstmal nicht so im Blick hat. Den ganzen Bereich der Finanzdienstleistungen. Also Konto, Versicherung, Vorsorge. Volker Schmidtke ist bei der Berliner Verbraucherberatung für diesen Bereich zuständig.
Das Girokonto ist eine gute und relativ einfache Möglichkeit zu sparen. Da kommen viele auf 15 Euro im Monat. Es gibt aber gute Girokonten, die kosten nur 5 Euro im Monat. Es gibt sogar ganz kostenfreie Girokonten.
Ähnliches gelte für die Krankenversicherung, die jeder Mensch haben muss.
Der Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen ist ja von der einen zur anderen Krankenkasse fast gleich. Wenn man da von einer Krankenkasse mit hohem Zusatzbeitrag zu einer mit niedrigem Zusatzbeitrag wechselt, kann man, je nachdem, welches Brutto man hat, auch durchaus 20, 30 oder mehr Euro im Monat sparen.
Überhaupt kann man bei Versicherungen gut dadurch sparen, dass man nur die abschließt, die vor wirklich großen Risiken schützen. Für Volker Schmidtke von der Verbraucherberatung sind das vor allem Versicherungen gegen Berufsunfähigkeit und eine private Haftpflicht, die für selbstverursachte Schäden eintritt. Aber statt vieler Zusatzversicherungen, zum Beispiel für Handy und Brille, solle man lieber ein bisschen Geld zur Seite legen für Notfälle. Was natürlich nur geht, wenn man zumindest ein bisschen finanziellen Spielraum hat. Das ist auch Voraussetzung für den Bereich mit dem größten Sparpotenzial, der privaten Vorsorge fürs Alter. Volker Schmidtke trifft in seinen Beratungen immer wieder auf Verbraucher, die teure und für sie ungünstige Verträge abgeschlossen haben.
Da geht das meiste Geld verloren aus unserer Sicht und könnte man das meiste Geld sparen, wenn man sich kümmert. Man muss sich dann und sollte sich auch gar nicht dann ständig wieder kümmern um seine Altersvorsorge, aber einmal gucken, neutrale Beratung in Anspruch nehmen, ist das okay, was man da hat. Eine alte Versicherung ist auch nicht immer schlecht. Es gibt sehr gute Versicherungen, die man vor 25 Jahren abgeschlossen hat, die zum Beispiel einen sehr hohen Garantiezins haben. Aber es gibt halt auch Geldfresser. Und da ist es gut, wenn man das einmal sortiert.
Überhaupt ist das wahrscheinlich der entscheidende Tipp für den Umgang mit Geld. Sich dem Thema zu stellen. Immer mal wieder durchzurechnen, was die eigenen Möglichkeiten sind und welche Prioritäten man setzen möchte. Josefa Fernandes von der Schuldner- und Insolvenzberatung der Caritas empfiehlt da ganz klassisch das gute alte Bargeld.
Ja, Bargeld kann man old school, ja, in Briefumschlägen machen, sagen, okay, also das wird diesen Monat für einmal Kino sein und das nehme ich für einen Kaffee trinken und dann brauche ich, weiß ich, Drogerieartikel, dass man sich das so in Briefumschlägen einteilt, das ist eine Möglichkeit. Oder Behälter, ist egal, ne? Dass man dann sagt, ich teile mir das ein, dieses Geld hierfür, dieses Geld dafür, also dieses Sparen, das kann man durchaus üben.
Was dieser 15-Jährige bestätigt.
Also wenn ich weniger Geld ausgeben möchte, versuche ich einfach erstmal nicht so viel mitzunehmen. Weil wenn ich halt irgendwie, keine Ahnung, in Portemonnaie irgendwie 10 Euro oder sowas dabei habe oder 20 Euro, ist es halt schon sehr verlockend, die einfach auszugeben direkt.
Und für wirkliches Sparen im Alltag hat Josefa Fernandes noch einen unschlagbaren Tipp. Kochen lernen. Das ist nicht nur sparsam, sondern auch gesund.
Unsere Autorin Kirsten Dietrich darüber, wie man den Umgang mit Geld optimieren kann. Wenig Geld besitzen und damit glücklich sein. Unser Thema aus verschiedenen Perspektiven, heute bei Unser Leben. Noch ein schönes Wochenende wünscht Liane Groß. When the summer dew, I felt pressure. Don't wanna see the numbers, I wanna see heaven. You say could you write a song for me? I say I'm sorry about you that I believe. When I go home, I tend to close the door. I never want to know. So sing with me, can't you see I don't have. Please don't get me wrong, I wanna keep it moving. I know what that requires, I'm not foolish. Please can you make this work for me? Cause I'm not a puppet, I will work against your strings. When I go home, I tend to close the door. I never want to know. So sing with me, can't you see I don't have.
Die deutsch-israelischen Literaturtage. Sie bringen Autorinnen und Autoren zusammen. Seit 20 Jahren. Dieses Jubiläum und der verschärfte Nahostkonflikt prägen nun die Literaturtage 2025. Was vermag Literatur in der grausamen Gegenwart von Terror und Krieg? Ein Austausch unter dem Motto »Alles anders«. Es geht um Kraft für Ideen und um Zukunftsbilder. Um die Kunst des Zuhörens und des Perspektivwechsels. Verschiedene Perspektiven bringen bereits die Gäste durch Herkunft und Heimat mit. Jüdische Deutsche genauso wie arabische und jüdische Israelis oder Juden mit Wurzeln im Orient. Alles anders. Die deutsch-israelischen Literaturtage 2025 am 19. und 22. Juni in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 18 Uhr mit Tim Korge. Im US-Bundesstaat Minnesota ist eine Politikerin der Demokratischen Partei vermutlich gezielt getötet worden. Wie Gouverneur Walz mitgeteilt hat, ist die Frau zusammen mit ihrem Mann von einem bewaffneten Angreifer vor ihrem Haus niedergeschossen worden. Die Behörden gehen laut Walz von einem politisch motivierten Attentat aus. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht. Israels Militär hat eine erste Bilanz der aktuellen Auseinandersetzung mit dem Iran gezogen. Danach hat Teheran auf den israelischen Angriff mit 200 Raketen geantwortet. Dabei sollen in der vergangenen Nacht 3 Menschen getötet und 76 verletzt worden sein. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Für die israelische Armee, die weiter Angriffe im Iran fliegt, unter anderem auf Atomanlagen, sei der Angriff auf dicht besiedelte Gebiete in Israel eine rote Linie, so Israels Außenminister Katz. Wenn der Iran weiter der Raketen auf israelische Zivilisten feuert, wird Teheran brennen, drohte er.
Außenminister Wadephul bleibt vorerst im Nahen Osten. Er hatte sich mit seinem saudischen Amtskollegen getroffen und will jetzt in der Region ausloten, wie sich eine weitere Eskalation verhindern lässt. Aus Riad, Christina Nagel.
Die Dramatik, betonte Wadephul, nehme von Stunde zu Stunde zu. Wichtig sei aber auch, trotz der aktuellen Eskalation, den Krieg im Gazastreifen nicht aus dem Blick zu verlieren. Gegen Abend wird Wadephul weiter nach Katar reisen. Er wird in Doha seinen Amtskollegen treffen. Auch hier wird die aktuelle Lage in Nahost Thema sein. Katar gilt zudem als wichtiger Vermittler im Gazakrieg.
In Berlin haben heute knapp 900 Rocker dagegen demonstriert, keine Clubabzeichen tragen zu dürfen. In zwei Kolonnen fuhren sie vom Olympiastadion bis nach Rudow und nach Oranienburg. Laut Polizei verliefen die Demos ohne Zwischenfälle. 2020 hatte das Bundesverfassungsgericht das Verbot von Lederjacken mit den Logos der kriminellen Gruppen Hells Angels und Bandidos bestätigt. Die Handballer der Füchse Berlin stehen im Finale der Champions League. Beim Final Four in Köln bezwangen die Berliner im Halbfinale den französischen Vizemeister Nantes mit 34-24. Im Endspiel morgen treffen sie entweder auf Titelverteidiger Barcelona oder den Bundesliga-Rivalen Magdeburg. Vor einer Woche wurden die Füchse schon